Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. In der Podcast-Episode 201 hatte ich mit dem Psychologen Viktor Obert über das Thema Psychological Safety gesprochen. Die Episode ist auf sehr großes Interesse gestoßen. Heute nun nehmen wir das Thema noch einmal auf. Wir schauen auf einen Aspekt, die Kultur oder Unternehmenskultur, und erörtern das Konzept der Just Culture. Mein Gast ist Martin Dutschek. Er ist für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich kein Unbekannter. Ich hatte ihn in den Episoden SF 191, 136 und 122 bereits zu Gast. Ja, Herr Dutschek, das ist irgendwie schon Standard, oder?
Es gehört zum Urlaub in Lanzarote schon dazu, dass wir uns immer wieder treffen an verschiedenen Orten. Diesmal an einem neuen, nämlich in dem wunderschönen Playa Blanca bei Ihnen zu Hause.
Genau, das war mir auch ganz lieb, so arbeiten, wo andere Urlaub machen, so ungefähr, so kann man es in dem Fall sagen. Wir haben uns verabredet natürlich wieder mal, weil es im normalen Alltag in Deutschland schwierig war, Termine zu finden. Dutschek schüttelt auch den Kopf. Das ist aber jetzt auch nicht schlimm, weil das ist ja bei uns schon eine Tradition. Ich glaube, es ist das dritte oder vierte Mal.
Ja, so ungefähr. Genau. Würde ich fast viermal sagen, aber ja, das gehört zur Tradition. Genau.
Vielleicht ein paar Takte zu Ihnen. Ich habe beim letzten Mal, glaube ich, in der Einleitung gesagt, und Sie müssen gleich den Kopf schütteln, wenn das nicht mehr stimmt, in seinem Hauptjob ist Herr Dutschek im Bereich Sicherheit in einer großen Organisation tätig. Und daneben, man muss eigentlich sagen, fast gar nicht mehr daneben, freiberuflich im Bereich Luftfahrt als Sicherheitsexperte engagiert.
Ja, habe ich das so richtig? Das stimmt auch noch genau so. Ja.
Stimmt immer. Ich habe schon den Eindruck, dass dieses Thema Luftfahrt, Sicherheit und so weiter stark nochmal zugenommen hat.
Also vor allen Dingen im Kopf, muss ich sagen. Also ich kenne keine Branche, die so konsequent Strategien betreibt, die darauf aus sind, wirklich auch optimal zusammenzuarbeiten. Mhm. Einen optimalen Zusammenspiel auch von Technik, Prozessen und Mensch zu organisieren. Ja. Und man sieht, sie ist erfolgreich, die Flieger fallen nicht vom Himmel.
Offenbar, ja.
Und das geht wirklich mit Strategien, die man so in anderen Branchen eben nicht kennt, aber von denen andere Branchen eigentlich viel lernen können.
Ja, das ist jetzt nur ein Randthema, fällt mir gerade ein. Wenn sie dann vom Himmel fallen, dann muss man davon ausgehen, dass Dritte Einfluss genommen haben, was ja auch Cyber und andere Themen sein könnten. Also wir kriegen jetzt auch mit, können wir ja gleich nochmal irgendwie drauf eingehen, wenn dann das GPS ausfällt oder wenn in dem Fall jetzt Google mal nicht funktioniert oder ähnliches, dann habe ich natürlich eine Störung. Aber ich glaube, da gibt es Vorkehrungen in der Luftfahrt.
Ja, also technisch sind das selten die Hauptursachen für schwere Zwischenfälle oder Abstürze. Am häufigsten spielt wirklich der Faktor Menschenrolle.
Immer
das muss
noch,
man sagen. 70-80% ist ja so. Ne? Nehmen Sie die beiden Abstürze von Boeing, ne? Die 737, da waren technisch Dinge verbaut, von denen Menschen nichts wussten. Mhm. Und da kommen wir wieder auf das Zusammenspiel. Wenn Menschen nicht wissen, was die Technik macht, ne, dann haben wir hier einfach wieder
ein gebautes
Risiko. Und hier war jetzt nicht der Faktor Mensch ausschlaggebend, aber am Ende schon, weil der Faktor Mensch beim Management, bei Boeing dazu geführt hat, dass es überhaupt dazu kam.
Vielleicht ein Beispiel, das wir uns nachher nochmal anschauen sollten auch. Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, gibt es ein aktuelles typisches Projekt, an dem Sie arbeiten? Ist das dann so ein Weiterbildungsprojekt? Gibt es einen Kunden? Wir müssen jetzt den Kunden nicht unbedingt nennen, aber dass wir eine Vorstellung haben. Was treiben Sie dann tatsächlich so im Alltag im Bereich Sicherheit?
Ich arbeite, ich habe das große Glück, mit Kollegen aus Luftfahrt. Einer von Ihnen kennen wir auch zusammen, Viktor Obert vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Den wir hiermit natürlich grüßen.
Den wir hier grüßen, genau, mit Pilotinnen, Piloten und anderen Personaltrainern oder aus der Personalentwicklung in einem Verbund, der nennt sich Vordeck, arbeiten. Und unser Hauptaugenmerk ist einmal die richtige Auswahl bei Firmen zu unterstützen, die Auswahl von Personen, die in das Unternehmen kommen, weil damit legt man die Grundlage für Zusammenarbeit und so weiter. Im Trainingsbereich fokussieren wir wirklich sehr, sehr stark auf das Thema psychologische Sicherheit. Okay. Das versuchen wir immer mehr zu fokussieren. Mhm. Das ist wissenschaftlich belegt, welche Vorteile das hat. Da brauchen wir dann auch nicht so viel Überzeugungsarbeit in der Theorie leisten.
Ja.
In der Praxis ist es schon wieder schwieriger, aber da kommen wir auch noch drauf.
Da kommen wir noch drauf, genau. Also typisches Projekt sozusagen, Sie sind im Unternehmen, teilweise auch eben mit Kollegen zusammen und arbeiten mit Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, Führungskräften, so
sind das Führungskräfte und auf Teamebene. Mhm. Und wir versuchen auch Strategien, die wir aus der Luftfahrt erfolgreich kennen, zum Beispiel wie man optimal als Team zusammenarbeitet. Ja. Arbeitet, umzusetzen, wie man sicher kommuniziert. Mhm. Feedback ist ein großes Thema.
Ne?
Wir führen einer Organisation jetzt Feedback-Systeme ein, was ganz ausschlaggebend ist auch für die Zusammenarbeit, für die Vertrauensbildung, wieder für die psychologische Sicherheit. Darauf zahlt das alles ein.
Aber damit sind wir natürlich schon bei unserem Hauptthema, nämlich Just Culture. Als wir Ping-Pong gemacht haben per SMS, wir sind beide auf der Insel, das bietet sich an. Aber der Aufhänger war eigentlich, dass ich diese Episode 201 eben mit Viktor Ubert gemacht hatte, was ja noch gar nicht so lange her ist. Und sie gesagt haben, das Just Culture passt genau da dran und gibt nochmal einen Aspekt wieder, der vielleicht das gesamte Thema Psychological Safety auch nochmal wieder ins Bewusstsein bringt. Also von daher, was ist das eigentlich, Just Culture? Und gibt's vielleicht auch ein paar Beispiele, wo man sagen kann, ja, an der Stelle hat sich gezeigt, wenn man diese Art der Kulturentwicklung betreibt, hat das folgende Vorteile. Und vielleicht kommen wir später nochmal, den Namen Boeing haben wir schon genannt. Was passiert, wenn man es eben nicht macht, also wenn man nicht investiert auch in diesem Bereich?
Genau, Just Culture ist ja so ein Begriff, der maßgeblich von James Reason, der ist bekannt aus dem Schweizer Käsescheibenmodell in der Fehlerforschung und auch von Sidney Decker geprägt wurde. Und Just Culture beschreibt eine auf Vertrauen ausgerichtete Arbeitsatmosphäre, in der Menschen ermutigt und belohnt werden, Dinge, Abweichungen und ähnliche Dinge offen anzusprechen, preiszugeben, ohne dafür bestraft zu werden. Mhm. Ne, und man unterscheidet dabei auch zwischen akzeptierten und nicht akzeptierten Verhalten. Also es gibt auch Grenzen. Die Just Culture ist auch eine Fairness-Kultur. Darauf kommen wir noch. Da gibt es auch eben Unterscheidungskriterien. Und sie ist aber, und aus der Luftfahrt mal gesprochen, darauf ausgerichtet, auf eine non-punitive Fehlerkultur. Vergleicht das mal mit dem Beichtstuhlprinzip. Ne? Also wenn ich Beichtstuhl gehe und erzähle, was passiert ist oder was ich angestellt habe, dann bleibt das da oder sollte so bleiben. Mhm. Und so ist es zum Beispiel auch in der Luftfahrt, wenn einem Piloten ein Fehler unterlaufen ist, dann wird er dafür gelobt, wenn er von sich aus darüber berichtet und sich verbessern will, Hilfe sucht, also auch sein Handeln zu verbessern.
Ja.
Das Ganze hat natürlich Grenzen, wenn grob fahrlässig gehandelt wird zum Beispiel oder absichtlich etwas falsch, dann sprechen wir eben auch über Just Culture, aber dann ist ganz klar, dann müssen auch Bestrafung erfolgen und Konsequenzen gezogen werden. Also es ist keine Kuschelphilosophie oder sowas, sondern schon ein sehr strukturierter Ansatz, der Mitarbeiter aber auch schützt vor Konsequenzen von fehlerhaften Verhalten, solange sie nicht bestimmte Grenzen halt überschreiten. Mhm. Ne? Weil Fehler machen wir alle, wir sind alle nicht vollkommen. Wir können in Fehlerfallen auch hineintappen, kann ich auch mal ein Beispiel gleich zu nennen. Und dann den Mitarbeiter davor zu schützen, dass ihm nicht Konsequenzen drohen, die eigentlich gar nicht angemessen wären, weil vielleicht war das System zu schwach und ihm musste es einfach passieren.
Genau, das finde ich einen ganz spannenden Punkt dabei. So hatte ich damals auch so ein paar Aspekte mit dem im Gespräch mit Viktor Ubert verstanden. Es geht eben auch um das System. Also tatsächlich zu sagen, wenn ich mir jetzt ein komplexes Unternehmen vorstelle, meinetwegen, keine Ahnung, Medizintechnik oder sowas, einfach mal angenommen, dann stelle ich mir vor, dass ich habe ja bestimmte Anforderungen daran, an Präzision, Reinraum, denken wir uns was aus, was in die Richtung funktionieren könnte. Und wenn ich jetzt feststelle, da gibt es Fehler und Störungen, dann habe ich einen Vorteil, wenn die Fehler überhaupt erkannt und angesprochen werden, als wenn sie verschwiegen werden. Weil dann, nur dann, wenn sie angesprochen werden, habe ich eine Chance, die Mängel im System zu erkennen. Genau. Und nicht nur die menschlichen Mängel, sondern vielleicht auch die prozessualen, organisatorischen Fehler. Und ich hatte so das Gefühl, Psychological Safety, / Just Culture, hilft mir auch als Unternehmer zum Beispiel, im System die Mängel zu erkennen.
Die blinden Flecken, genau, ne, von denen wir sprechen. Und da gibt's kuriose Untersuchungen von Amy Edmondson, eine Harvard-Professorin, die sich sehr auch um psychologische Sicherheit gekümmert hat, das Thema. Die hat vor vielen Jahren in Krankenhäusern Untersuchungen gemacht und hat mal eine Erhebung gemacht, ja, wo, in welchen Abteilungen passieren eigentlich die meisten Fehler. Mhm. Und ja, was glauben Sie, wo passieren wohl die meisten Fehler? In welchen Teams?
Ich würde mal denken, in Teams, die nicht unbedingt top komplizierte Sachen machen, sondern eher Standards machen.
Ja, gleiche Teams. Also die haben die zwei vergleichbare Tätigkeiten. Ja. Pflegeteam zum Beispiel im Krankenhaus. Wo passieren die meisten Fehler? Oder wo treten die meisten Fehler in Erscheinung? Frage
ich mal. Also wenn man sie merkt, ich würde mal tippen, in der Medizin ist ja immer speziell, vor allem im Krankenhaus und so etwas, weil es sehr hierarchisch ist. Ja. Ich glaube, an den Stellen, wo Hierarchie am meisten durchgespielt wird und durchgehalten wird, wo also dann auch eine Angstkultur ist, da werden Fehler passieren, die dann, keine Ahnung, vertuscht werden, persönlich zugeschrieben werden, sowas.
Genau, das war die Annahme, aber die Erhebung hat genau das Gegenteil zutage geführt, hat gesagt, in den Teams, die wenig Hierarchie haben und die eine offene Kultur haben, da sind die meisten Fehler aufgetreten. Und jetzt kommt es, weil sich da die Menschen trauten, das zu sagen. In den anderen Abteilungen sind wahrscheinlich genau, wie Sie geschlussfolgert haben,
sie sind aber nicht
noch mehr Fehler aufgetreten, aber sie sind nicht zutage gekommen, weil die Kultur das verhindert hat.
D'accord, also okay, gut, das ist aber wichtig, das immer vor Augen zu führen, zu sagen, wenn es darum geht, überhaupt Fehler zu erkennen, ist eine Kultur, in der man über Fehler sprechen kann, natürlich die Voraussetzung.
Genau.
Wenn ich das als Nachteil wahrnehme, dann habe ich ja nicht vor Augen, dass in der anderen Gruppe, Vergleichsgruppe, hierarchische, wahrscheinlich mindestens genauso viele Fehler sind, die wahrscheinlich sogar fataler sind.
Aber in dem Fehlerreport des Krankenhauses stand das Team schlechter, das eine offene Kultur hatte und sich die Leute trauten, darüber zu sprechen, als andere Teams, wo das eben nicht so möglich war. Und das hat Amy Edmondson nicht nur in Krankenhäusern, sondern auch in anderen Branchen untersucht. Und das ist spannend, ne? Weil man gesagt hat, hey, Leute, eigentlich müsste es ja andersrum sein. Ne? Und das ist, wenn man das real wahrscheinlich jetzt bis ins Gänze untersucht hätte, auch der Fall so gewesen. Aber in der Fehlerbilanz, in einem Fehlerreport standen die, sagen wir mal, gut funktionierenden Teams schlechter da.
Und da ist es dann spannend zu sagen, was wird belohnt und was wird bestraft.
Genau. Ich will noch mal ein Beispiel nennen. Ja, ich habe eine Firma beraten, das mag jetzt 10, 11 Jahre her sein. Da hat man mich mal gerufen. Und zwar hat eine langjährige Mitarbeiterin einen Datenschutzverstoß gemacht. Mhm. 20 Jahre im Betrieb, ganz zuverlässige Mitarbeiterin, nie sich was zu Schulden kommen lassen. Kollegin, wie man sich wünscht, immer zuverlässig und so weiter. Und die hat einen Datenschutzverstoß gemacht und das sind sensible Daten dahin gegangen, wo sie nicht sein sollten.
Ja.
Da, wo sie hingegangen sind, die sind damit gut umgegangen, ist also kein Schaden.
Der Schaden ist nicht so dramatisch.
So, und jetzt hat die Firma überlegt, jetzt müssen wir da ja mal durchgreifen und man wollte die Kollegin abmahnen. Mhm. Und ich habe das erfahren durch Zufall in einem Gespräch, in einem Meeting. Und die kennen sich ja mit Sicherheit aus, Herr Dutschek, da muss man doch jetzt mal handeln. Ne?
Ja.
Da habe ich gesagt, ja, wie ist es denn überhaupt zum Fehler gekommen? Ne? Welche Begleitumstände waren da und so weiter? Und dann sind wir in die Fehleranalyse hineingegangen und es stellt sich raus, diese Kollegin war über 3 Monate nicht da, die war krank, die hatte eine Reha. In der Zeit wurde ein EDV-System umgestellt. Sie wurde aber nicht am ersten Arbeitstag darüber informiert, schon gar nicht darin geschult. Und sie hat im Grunde alles gemacht wie vorher. Und das führte aber bei der Systemumstellung dazu, dass halt diese Datenpanne entstanden ist.
Ja.
So. Und man wollte das muss man sich jetzt vorstellen, diese Kollegin, die 20 Jahre tolle Arbeit gemacht hat, dafür bestrafen.
Ja.
Und jetzt kommt Just Culture. Nein, wir schauen uns an, sie ist in eine Fehlerfalle getappt, weil das System eigentlich versagt hat, nicht sie als Mensch.
Ja.
Und da greift jetzt die Just Culture als Kultur der Fairness und sagen so, ja, wir haben hier was versäumt als Unternehmen und die Kollegin ist damit auch entlastet und die ist auch wieder voll rehabilitiert
und ist
worden.
Ist heute noch da.
Uns vielleicht noch heute, vielleicht schon im Ruhestand, weiß ich nicht. Aber das ist, glaube ich, ein ganz prägnantes Beispiel. Ja. Den Schuldigen kann ich sehr schnell finden. Mhm. Aber viele Unternehmen, das merken wir immer in unserer Beratertätigkeit, machen sich nicht die Mühe, die Fehler auch systematisch zu untersuchen. Zu sagen, warum war eigentlich das System meines Hauses so schwach, dass dem Einzelnen das passieren konnte. Mhm. Da ist die Luftfahrt wirklich wieder Vorbildbranche, muss ich sagen. Also ich kann nicht anders, das immer wieder zu erwähnen, zu sagen, wir suchen da wirklich auch mit entsprechenden Tools, komme ich vielleicht nachher nochmal drauf, systemisch nach den Umgebungsbedingungen. Warum hat das vielleicht für einen Piloten oder jemanden in der Maintenance Sinn gemacht, in dem Moment zu der Zeit so zu handeln? Ne? Und da erkennen wir wieder die systemischen Bedingungen.
Ja. Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer noch mal eine Hilfestellung zum Thema, wie kann ich das einordnen? Also ich denke mal, es gibt einfache Fehler und es gibt schlimme Fehler. Es gibt Fehler, die, vielleicht darin liegen, dass eine Person, ich weiß nicht, ob jemand wirklich grundböse ist so ungefähr, aber wir haben ja auch schon mal Kollegen, wie jeder von uns erlebt oder Kollegin, wo man dann dachte, entweder gerade eine ganz schwere Phase oder sowas, aber bewusst, wie so ein Sabotageakt, bewusst. Ich erinnere mich daran, ich hatte das Beispiel vorhin schon mal genannt, als wir im Vorgespräch waren, Karmann, das Automobilwerk, als Karmann noch Karmann war, bevor es dann von VW gekauft wurde, da sagte man, dass Mitarbeiter bewusst aus Frust Sabotageakte gemacht haben an den auszuliefernden Autos. So, das ist dann so ein Punkt, ist das dann jenseits bei Just Culture? Also wie ist da eine Abstufung? Mhm. Ich versuche mich gerade so in so einen mittelständischen Geschäftsführer reinzuversetzen, der dann sagt, ja, okay, kann ich verstehen, aber wo ist es dann, wo ist der Ausschlag so stark, dass man sagen kann, nee, so nicht?
Just Culture unterscheidet das in drei Kategorien. Mhm. Das wäre auch für einen Mittelständler oder für ein anderes Unternehmen, glaube ich, gut handelbar und einordnenbar. Erste Kategorie ist der Human Error. Mhm. Das ist etwas, wo man eigentlich versehentlich irgendwas macht.
Eine Art Flüchtigkeitsfehler.
Flüchtigkeitsfehler, total ohne Absicht. Und man ärgert sich selber dann drüber, wie konnte das passieren. Mhm. Und da gibt's dann als Management das Console, also sich drum kümmern und nochmal vielleicht ein Training machen oder gut zusprechen, vielleicht nochmal, aber ne, Schwamm drüber, kann jedem passieren, kann mir morgen vielleicht passieren, ist auch nicht zu Schaden gekommen, aber offen drüber gesprochen, das sind ist die erste Human Error. Dann das zweite Kategorie ist die At-Risk Behavior, also wo jemand vielleicht bewusst auch mal Grenzen austestet, sagt, ich habe zwar eine Regel, aber kann ich mal eine Abkürzung nehmen oder Complacency, ne, kann ein Thema sein, Sorglosigkeit oder ich bin so drin in dem Thema.
Ich habe ein Beispiel, Sie müssen sagen, ob es passt. Ich habe ein Beispiel aus der Schifffahrt, das erzählte mir einer meiner Coaching-Kunden. Der sagte, ja, da war ein Unfall auf einem Schiff und das war so, dass irgendwie im Bugbereich Stahlplatten hätten mit fetten Ketten gesichert werden müssen. Und der Mitarbeiter, der dafür zuständig war, der hat einfach eine Abkürzung genommen, hat gesagt, ach was, wird schon nicht. Und der schwere Unfall ist passiert. Ich weiß, ich kann mich nicht an die Details erinnern und vielleicht will ich es auch nicht unbewusst. Aber das war wirklich so ein Punkt. Dafür gab es eine klare Regel. Dafür gab es ein klares Training auch dabei. Und der Mitarbeiter hat tatsächlich es aktiv ignoriert. Wäre sowas?
Das wäre so etwas, genau. Oder man will vor einem Start, die beiden Piloten gleichen sich immer ab über die Startparameter, ne, welche Landebahn ist denn nass, wie viel Schub brauche ich, welche Geschwindigkeitslimits habe ich und so weiter. Und wenn man das jetzt zum Beispiel nicht im Cost-Check gegenseitig nochmal abgleicht, sondern einer tippt das in den Bordcomputer ran und der andere checkt das nicht, dann wäre das so etwas, weil es eine ganz klare Regel ist, eine Sicherheitsüberschreitung, die man ja auch bewusst dann in Kauf nimmt. Das wäre so etwas, da würde ich schon fast sagen, das ist so ein Grenzbereich, wo es auch in Richtung Bestrafung schon geht, aber etwas, wo man sagt, das ist so aus Sorglosigkeit und aus, naja, so laissez-faire vielleicht entstanden, da würde man sagen, ja, das ist so ein At-Risk-Behavior, wo man dann wirklich auch dann am Verhalten der Person arbeitet.
Absolut.
Da ist man in der Just Culture, ich ich skizziere die immer so wie auf einer Straße. Da habe ich so Seitenbegrenzung und da wäre ich jetzt schon im Rand, im Seitenstreifen gelandet. Ja. Ne? Und ich muss den Mitarbeiter dann wieder zurückbringen auf die Hauptstraße, dass er nicht beim nächsten Mal gegen die Wand knallt. Ja. Ne? Also das wäre schon so etwas, wo man dann auch am Verhalten arbeitet. Ich glaube, da hilft dann nicht nur ein Training.
Genau, ich glaube, da an der Stelle wäre auch nochmal der Aspekt aus dem Beispiel mit der Schifffahrt, das mir einfällt. Ich glaube, dass es dazu geführt hat, dass man tatsächlich dann überprüft hat, kann man vielleicht Kamera trotzdem einbauen in dem Bugbereich, wo solche Sachen, keine Ahnung, wo noch ein Anker dann gelagert wird, irgendwas, ich bin Amateur, ich kenne mich da nicht aus, aber dass sie tatsächlich auch überlegt haben, wie muss man im System nochmal Sicherheiten schaffen, einbauen, dass selbst wenn so jemand fahrlässig handelt, es frühzeitig erkannt wird oder dass er dann nochmal, keine Ahnung, dass nochmal einen Sensor gibt an der Kette, mit der man das vertäut oder irgendwas in der Art. Das finde ich nämlich auch nochmal einen wichtigen Punkt dabei, immer zu überlegen, wie kann das System darin verbessert werden.
Man muss im System immer im Dreiklang rechnen, immer, was kann man technisch in der Ausstattung machen, in den Prozessen und im Training, in der Ausbildung der Menschen.
Ja.
Ne, wenn man durch Technik jetzt zum Beispiel Kamera noch zusätzlich Sicherheit schafft, ist das immer gut.
Ja.
Ne, das ist immer gut.
Ein Sensor, was
aber bei den Beispielen, bei der At-Risk-Behavior muss man auch dann mit Menschen arbeiten, ne? Weil das Verhalten kann man ja nicht so laufen lassen, sondern man muss ihn wieder vom Seitenstreifen auf die Hauptfahrbahn zurückkriegen und ihm klar machen, also ne, das kann so nicht gehen. Du weißt es ja genau,
klar,
aber
geht. Aber das wäre ja schon der Übergang eigentlich zur Überschreitung der roten Linie, oder?
Genau, das wäre dann der Reckless-Behavior-Fall, ne, wenn einer wirklich wohlwissend handelt und nicht nur aus, naja, einer Laune raus und ich kann ja mal, sondern sagt, ja Mensch, ich bin so klasse, ich mache das jetzt mal einfach so.
Ja.
Und dann muss auch bestraft werden, wie das Culture sagt, in der Luftfahrt ist das dann auch ganz konsequent, dann ist auch Exit, dann ist vorbei.
Ne?
Ja. Ist einfach ein Maß überschritten.
Ja, nehmen wir vielleicht das Beispiel nochmal Boeing. Boeing war ja eigentlich so aus der Außensicht immer ein Vorzeigekonzern. Das war ein Konzern, der, glaube ich, auch sich dadurch definiert hat, dass da die Techniker sehr stark das Sagen hatten, vielleicht manchmal mehr als die Kaufleute, und dass sie stolz waren auch auf die, ja, ich sag mal, die Produkte, die sie letztlich auch in die Welt gebracht haben dabei. Da ist irgendwann was gekippt. Ist das ein Beispiel dafür, wie man eigentlich hätte Just Culture, vielleicht sogar hatte, aber dann nicht mehr hatte?
Also Boeing war sicherlich, genau wie Sie sagen, Vorbild auch in der Sicherheitskultur gewesen. Und jetzt ist jetzt mal meine laienhafte Analyse, aber ein bisschen in der Luftfahrt kenne ich mich ja schon aus, hat Airbus ein Produkt auf den Markt gebracht, das nennt sich A320 Neo. Mhm. Und dieses Produkt war halt so gut nachgefragt, weil es halt ein sehr effizientes Flugzeug ist, wo Boeing Schwierigkeiten hatten, von der Konstruktion her ähnliche Parameter zu schaffen. So, und da hat man dann angefangen, ein altes Konstrukt, was 50, 60 Jahre, Boeing 737 alt ist, aufzupimpen, nennen wir es ruhig so.
Ja.
Damit man Airbus nicht komplett den Markt überlässt. Und das hat dann zu Umwegen geführt, nämlich dazu, dass man Sicherheitsstandards, zum Beispiel Redundanzen, die zur Kultur der Luftsicherheit einfach gehören, über Bord geworfen haben und die Betriebswirte haben Überhand genommen vor den, also die Ziele, die betriebswirtschaftlichen, haben dann sicherlich einen höheren Stellenwert gehabt als die sicherheitsrelevanten. Ja. Man hat geglaubt, es geht gut.
Ja.
So, man hat dann Dinge verbaut, die eben nicht bekannt waren, nicht die transparent waren und die zu schweren Unglücken geführt haben, wie wir alle wissen. Und damit hat man wirklich Just Culture aufgegeben in dem Konzern. Und das ist ein gutes Beispiel, oder kein gutes Beispiel, sondern ein Beispiel dafür, dass wenn man diese Sicherheitskultur oder Just Culture nicht lebt, es zum Ruin führen kann.
Ja.
Die sind too big to fail, ist ganz klar.
Ja.
Aber man sieht es an deren Auftrags- und Abseitszahlen, die haben wirklich Riesenprobleme. Nicht, weil die Menschen in dem System schlecht sind, sondern weil das Management Entscheidungen getroffen hat, die Just Culture einfach über Bord zu werfen.
Ja.
Das kann existieren. Das kann aber auch in kleinen Unternehmen so sein. Wenn ich eine Kultur der Angst, des Nichtvertrauens, der Nichtverantwortung von Mitarbeitern, von Teams schaffe, dann laufe ich in Gefahr, dass genauso das passiert.
Ja. Drehen wir es um. Also ich nehme wieder die Rolle ein eines mittelständischen Geschäftsführers. Ich habe vielleicht ein Unternehmen, was so ein Hidden Champion ist, 1000 Leute, verkaufe auch ins Ausland, bin aber durchaus sehr stark verwurzelt sozusagen in meinen regionalen Werken. So, und jetzt sage ich, finde ich ganz ansprechend, was der Dutschek da erzählt. Ich bin mir gar nicht so sicher, was für eine Kultur wir haben. Also wie müsste ich vorgehen eigentlich, um ich sag mal, zu überlegen, wo bin ich, wie ist das zu bewerten an der Stelle und wie kann ich gegebenenfalls dann als Ziel eine Kultur schaffen, die genau diese Aspekte auch eigentlich auszeichnet?
Kultur, Unternehmenskultur kann man erheben durchaus. Mhm. Ne? Also die Firma Google hat es vorgemacht. Mhm. Ne? Die hat ja Aristoteles' Studie sich die Frage gestellt, was macht Teams eigentlich effektiv? Mhm. Und die haben ja auch andere Annahmen gehabt. Die haben mir angenommen, ich brauche die besten fachlichen Köpfe, die packe ich in eine Gruppe, bilde ein Team, das war's. Das war aber Trugschluss, sondern die psychologische Sicherheit hat den meisten höchsten Effekt auf die Team-Performance. Ja. Genau. Und das kann man erheben. Dafür haben die Fragebogen benutzt. Mhm. Die kann man auch im Internet sich runterladen. Ja. Ich würde im ersten Schritt jetzt nicht die Google-Fragebogen nehmen, weil die sehr, sehr umfassend sind, sondern es gibt schon einfache Einstiege, da kann man was finden.
Also im Sinne von Kulturbeobachtung.
Von Kulturbeobachtung, Kulturerhebung, Mitarbeiterbefragung, wo man sich ein Bild machen kann. Zum Beispiel wird eine Frage gestellt, fällt es mir leicht, in einer Teambesprechung im Beisein meines Vorgesetzten über Fehler und Schwächen zu sprechen? Das ist eine Frage. Ne?
Ja, eine gute Frage.
Eine sehr gute Frage. Ja. Es gibt so ein ganz einfaches Frageraster mit 7 Fragen, in dem man sich da erstmal rantastet, um dann zu gucken, na, wo stehen wir denn da ungefähr? Und was wir auch immer wieder empfehlen, ist wirklich eine Konzeption dann auch zu bauen. Ne? Mhm. Also neben dem Culture-Fit-Check, den man so macht, dann eben auch zu schauen, wie kann ich das erreichen? Ein Schlüsselfaktor ist immer die richtige Auswahl von Personen. Mhm. Passen die zu diesem Kultur, zu diesem mentalen Modell ne, der Offenheit, der trotzdem aber auch Verantwortung zu übernehmen? Dann klare Ziele. Mhm. Ne? Also was sind eigentlich unsere Ziele? Boeing hat die verlassen. Mhm. Ziel Nummer 1 war immer Sicherheit und dann haben sie die gewechselt und Mitarbeiter brauchen Orientierung, Ziele. Dann laufende Trainings, eine konstruktive Kommunikation, gute Prozesse gehören dazu, Redundanzen auch schaffen. Mhm. Ne? Wir stellen immer wieder fest, dass Firmen einfach auch manchmal keine Redundanzen haben. Das fällt ein Mitarbeiter 5-6 Wochen aus und die Abteilung steht Kopf. Ja. Ne? Das kann zum Sicherheitsproblem führen. Feedback ist ein wichtiges Thema, weil im Feedback, nach jedem Flug wird ein Feedback im Cockpit gemacht, gibt es eine Handlungsreflexion. Auch das mit seinen Teammitgliedern strukturiert vor allen Dingen machen, nicht nur ja mal gucken, wie es so war. Oder. Ne.
Das ist übrigens ein Beispiel, da haben wir ein paar Mal schon drüber gesprochen, das poppt immer wieder auf. Ich finde das faszinierend, Sie haben mir mehrfach davon erzählt, dass gerade in den Crews, in der Luftfahrt, die ja immer wieder neu zusammengesetzt werden, das habe ich auch nicht vergessen, dass dieses Debriefing so wichtig ist dabei. Ja. Und das finde ich faszinierend. Das wird auch nicht in Frage gestellt.
Überhaupt da gibt's normalerweise das ist ein SOP, ein Standard Operation Procedure. Das müssen Sie machen.
Genau.
Das gehört dazu. Also vor dem Flug ein Briefing.
Genau.
Was machen wir, wie machen wir es? Rollenaufteilung, Besonderheiten, irgendwelche Risiken. Ja. Und danach eine offene Handlungsreflexion.
Ja.
Vor allen Dingen lernen die auch positive Dinge zu erwähnen. Ne? Ja. Viele Dinge bei Feedback, muss man Kritikgespräch führen. Nee, gerade die Punkte, die Lernkultur fördern oder die Lernpunkte fürs nächste Mal sind oder für einen, die ich jetzt selber gar nicht so auf dem Schirm hatte, die zu erwähnen und herauszuschälen, das ist geht nur mit gutem Training und Übung und
genau
ständiger Anwendung.
Genau, das ist genau der Punkt. Ja. Ich würde jetzt mal an einen Haken kommen, den ich sehe, nicht im Konzept, sondern wenn ich jetzt wieder der Mittelständler bin, vielleicht bin ich ja das Problem.
Ja.
Also mir kam gerade, da sind jetzt natürlich keine von meinen Kunden gemeint, aber mir kam dann etwas vor Augen, wo ich mir dann dachte, ich glaube, die Mitarbeiter fänden das alle cool. Aber ich glaube, der Chef wäre an der Stelle wirklich das Problem. So, und jetzt kommen wir natürlich zu meinem Leib- und Magen-Thema Selbstführung. diese Fähigkeit A, zu erkennen, welche Wirkung ich auf andere Leute habe, die Notwendigkeit, diese Teamdynamik auch überhaupt zu erkennen und zu reflektieren, was oft nur über Externe passieren kann, das ist meine Erfahrung, Ihre ja auch, das ist für mich so ein Punkt, wo ich mir denke, ich würde mich wundern, wenn nicht in vielen Fällen die Chefin, der Chef an der Spitze genau das Problem ist, weil diese Kultur muss man ja zulassen, die muss wachsen und das setzt vielleicht sogar voraus, dass man sich selbst als Person entweder sehr stark verändern und entwickeln muss oder vielleicht sogar feststellt, ich bin so stark das Problem, ich muss irgendwie komplett an den Rand treten, ich muss mir einen externen Geschäftsführer oder Geschäftsführerin holen, weil ich werde diese Kultur, weil ich nicht das richtige Mindset habe oder wie auch immer, weil ich das überhaupt nicht selber leben kann. Dazu müsste ich mich als Person total verändern. Gab es solche Erlebnisse auch schon?
Wir haben Zwischenfälle erlebt in Unternehmen, wo die Expertise weggedrückt wurde von der Hierarchie. Also die Hierarchie hat die Expertise überpowert. Mhm. Ne? Also das Team, die Fachleute hatten die Expertise, aber die Hierarchie hat gesagt, nee, machen wir anders. Ja. Ne? Das gibt bestimmte Situationen, auch in der Luftfahrt, wo auch Hierarchie erforderlich ist, wo es eine final decision geben muss. Das ist ganz klar, darüber müssen wir gar nicht reden. Hier haben wir aber genau bei dem Thema der Selbstreflexion auch das Thema, bin ich als Führungskraft so gut selbstreflektiert und kann ich mich so weit zurücknehmen und lasse so viele Perspektiven aus meinem Team oder meinen Teams zu, dass mich dann zur besten Entscheidungsfindung dann führt. Ja. Nenne wieder ein Beispiel aus der Luftfahrt. Es gibt eine Airline, die hat ein Konzept von Commander Inquiry, heißt das, oder Leader Inquiry. Dahinter steckt, wenn wir etwas abnormal an Bord haben, ein Geräusch und ein Geruch, vielleicht auch in der Kabine, wird nicht der Kapitän als erstes sagen, also nach meiner Meinung ist es das und das, sondern er fragt in der Entscheidungsfindung das jüngste Crewmitglied, also mit der geringsten Betriebszugehörigkeit, um zwei Dinge zu erzeugen. Erstmal, du bist zwar ein junges Crewmember, aber das, was du wahrnimmst, ist uns wichtig.
Empowering.
Kann auch sein, dass ich, für mich das sonnenklar ist, aber für einen, der noch gar nicht lange dabei ist, ganz anders ist. Und der zweite Effekt ist, du gehörst zu einer Crew. Wir sind ein Team, wir sind ein Crew. Und wenn deine Einschätzung total falsch ist oder laienhaft ist, ist das uns völlig egal. Aber du gehörst zum Crew und deine Ressource und deine Sichtweise nutzen wir, sofern das zeitlich immer möglich ist. Ja, ganz klar. Aber dieses Prinzip, dieses Commander Inquiry, ist darauf ausgelegt, eben mit dem jüngsten Crew-Member, also mit der geringsten Zugehörigkeit, anzufangen und sie nicht zu oder ihnen zu übergehen. Ja. Und wenn man sich das jetzt wieder auf den Unternehmen überträgt, so sagt, hey, was vertue ich mir denn eigentlich daran, jetzt mal ein paar Perspektiven abzurufen? Ja. Das unterminiert doch gar nicht meine Macht oder meine Position, sondern es geht doch um das Unternehmen. Und wenn ich eine Perspektive dann eben versäume einzuordnen, es kann nicht unendlich gehen, das ist ganz klar. Aber vom Prinzip mal her gedacht, dann arbeite ich ja eigentlich ein bisschen fahrlässig, weil ich vielleicht dann eine Entscheidung treffe, die nicht so optimal ist, als wenn ich das gemacht hätte.
Es sendet ja auch Signale. Also ich komme tatsächlich, und ich habe Personen vor Augen, ich komme tatsächlich dann sozusagen zu den Bildern, wo ich mal denke, dieses Ding zu erleben, am besten so als stiller Beobachter oder sowas, in einer Teamsitzung und dann in eine Coaching-Situation zu gehen mit dieser Führungskraft, ich glaube, ist elementar wichtig, weil ganz oft, gerade wenn man sagt, ja, ich wusste schon, was der sagt und war ja klar, dass der sowieso keine Ahnung hat und das können wir uns auch gar nicht erlauben, jedes Mal alle zu fragen. Also die wortreich wird erklärt, warum das sowieso nicht taugen kann, so ungefähr. Und das finde ich, ja, dahinter ist bestimmt eine Erfahrung, dass das schon mal so war. Aber ich finde, wenn es überhaupt im Coaching zutage zu fördern ist, man müsste es ja fast aufnehmen und nochmal zurück das Video nochmal spielen oder sowas. Ich glaube, da haben wir noch eine Menge zu tun. Wenn man solche Kulturen schaffen will, übrigens auch bei Mittelständlern, die ja oft auch sehr von sich überzeugt sind, weil sie ja auch erfolgreich sind in vielen Fällen. Aber wenn die Frage ist, du könntest viel erfolgreicher noch sein, du könntest vielleicht auch noch robuster aufgestellt sein mit deiner Kultur, indem du eine wertschätzende Kultur machst, aber du musst an dir selber arbeiten, weil du bist die Person, weswegen keiner mehr die Klappe aufmacht. Das erleben wir ja.
Ja, also ich empfehle da auch mit Formaten zu arbeiten. Mhm. Ne? Also mit ganz einfachen Frageformaten, wie wir es in der Luftfahrt, da haben wir nicht viel Zeit mit Arbeitskreisen im Flug, sondern muss das alles schnell gehen. Zack. Und die rufen einfach durch ihre Trainingsformate, Frageformate ab. Ne? Und sowas würde ich für so einen Mittelständler oder ein anderes Unternehmen einfach auch empfehlen. Erstmal wissen alle, das ist dann der Standard, es ist keine Quatschrunde und wieder 50 Minuten Meeting, zu denen keiner Bock hatte, sondern es ist ein Format mit einer festen Struktur, wo wir das Problem einkreisen oder in einen strukturierten Entscheidungsfindungsprozess sehen. Vielmehr empfehle ich immer wieder mit strukturierten Tools und Formaten, aber in der Luftfahrt, bei denen geht es gar nicht anders, weil die nicht die Zeit haben und es nicht anders machen können und die kommen ja auch zu Ergebnissen.
Ja, offenbar, genau. Also mir wird einiges klarer auch an dieser Stelle. Das ist eine ganz gute Brücke vielleicht auch zu der Frage, kann ich sie buchen? Das ist jetzt, wenn man so will, der kleine Werbeblock an dieser Stelle, aber ich würde einfach sagen, jetzt als Unternehmer, okay, kommen Sie vorbei, machen Sie eine Kulturanalyse und geben Sie mir danach sozusagen Feedback, was wir bei uns in der Organisation machen können. Oder ist das zu naiv?
Nein, gar nicht. Das machen wir ja auch. Ne? Wir haben ja auch Unternehmen, die so genau vorgehen. Also meistens kommen sie zu uns und sagen, ja, wir wollen irgendwie ein Feedback-System oder sowas einführen. Ne? Weil das haben wir gehört, das ist ganz gut und sowas. Und da sagen wir immer, ja, Feedback hat nur dann Sinn, wenn wir über psychologische Sicherheit gleichzeitig sprechen und in dem Zusammenhang auch über Just Culture, weil Feedback ist sinnlos, wenn ich keine Vertrauenskultur habe, dann hat das einfach keinen Wert, weil dann werden nur Plattitüden ausgetauscht und vielleicht Alibi-Veranstaltungen mehr nicht. Und das sagen wir aber sehr deutlich in der Auftragsklärung. Ne? Also wir würden, man kann uns nicht buchen für die Einführung eines Feedback-Tools, ohne über die anderen Sachen zu sprechen und sie auch zu bearbeiten. Ja. Das sagen wir aber glasklar, ne? Weil das hat einfach keinen Sinn. Wir würden ein paar Beratertage abrechnen, ein Tool einführen, ist relativ simpel und einfach, kennen Sie auch aus Ihrer Erfahrung, aber es geht am Ende darum, in welcher Arbeitskultur dann so ein Tool überhaupt Sinn hat. Ne?
Wir wollen ja auch wirksam sein als Berater.
Genau. Und da kommen wir dann eben immer auf diese Themen. Und was wir ja auch sehen, wir haben ja auch immer mehr Analysen, aus Offboardings, das finde ich auch einen wichtigen Punkt. Aus den Offboardings erfahren wir, klar, es geht auch mal um Geld, warum Mitarbeiter ein Unternehmen lassen, ist aber nicht die Top 1, sondern es geht meistens um Führung und Zusammenarbeit und Kultur. Ja. So, und das sind ja genau die Themen, wo wir sagen, wir können was für die Mitarbeitergewinnung gleichzeitig tun und für die Bindung, weil Menschen, gerade auch Jüngere, fühlen sich einfach wohler in einer Sicherheitskultur, in einer psychologischen Sicherheit, wo sie sagen, ich kann auch individuell sein. Mhm. Das lässt man mir auch bis zu einem gewissen Grad zu. Just Culture kennt Grenzen. Ja. Aber ich muss mich nicht verstellen und ich kann mit einer gewissen Offenheit auch meinen anderen Teammitgliedern, dem Chef vertrauen, wenn ich auch mal eine fixe Idee habe, dass ich nicht blöd angeguckt werde.
Klar. Mir fällt ein Beispiel gerade ein, habe ich vorher noch nicht drüber nachgedacht, Feuerwehr. Also jetzt würde ich sagen, eine Feuerwehr ist ja eigentlich eine Organisation, die so aus der Außensicht, ich habe noch nie eine Feuerwehr beraten und ich hatte auch noch nie einen Brand, Gott sei Dank, toi, toi, toi. Aber ich kann mir vorstellen, dass eine Feuerwehr ja in Teilen extrem klar strukturiert ist. Im Sinne von, wenn das passiert, dann machen wir das. Und wenn das passiert, dann machen wir das. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass eigentlich das gilt, was fürs Cockpit gilt, dass die Leute sowohl vor einem Einsatz, also noch im Trockenen, bestimmte Standards vereinbaren, als auch vor allen Dingen Feedback-Kultur brauchen, wenn ein Einsatz gewesen ist.
Oder? Genau, das ist bei den Standard, also gerade bei den Ruffeuerwehren ist das so. Ne? Die sind genauso trainiert, die kennen genau diese Skills. Die haben ganz viel im TRM, im Team Resource Management. In der Luftfahrt sagen wir Crew Resource Management oder inzwischen sogar Company Resource Management. Also wir beziehen sogar auch Bodendienst und so weiter mit ein. Da sind die richtig auch aufgeskillt. Ja. Das ist auch ein Hochrisikobereich, wo die das genauso kennen. Die müssen sich ja genauso verlassen wie eine Cockpit-Crew aufeinander. Und die können sich das nicht leisten, mit sozialen Spannungen zu arbeiten. Ja. Und da kommen wir auch wieder an eine große Studie, die eine große Airline vor ungefähr 20 Jahren gemacht hat. Die hat also Fehleranalysen gemacht und das gilt jetzt als auch Gesetz in der Fehlerforschung. Ergebnis war, soziale Spannungen in einem Team erhöhen die Fehlerrate ums Fünffache.
Okay.
So, und ja. Jetzt müsste ich, egal ob ich in der Luftfahrt ja. arbeite oder ein ja. Mittelständler, der irgendwie Möbel produziert. Ja. Soziale Spannungen in einem Team erhöhen die Fehlerrate ums Fünffache. So, also ja. Das ist immer etwas, was mich so ein bisschen wundert, wenn dann auch Firmen kommen und sagen, wir müssen Prozessmanagement mhm. machen und dieses und die letzte Verästelung in Prozessen beschreiben. Ja. ja, gut, sollen ja. sie auch. Aber wenn ihr euch anguckt, was macht ein Team effektiv, ja. psychologische Sicherheit. Ja. Und wie könnt ihr eigentlich Fehler vermeiden oder reduzieren?
Ja.
Soziale Spannung, haben wir wieder Team, mhm. Zusammenarbeit und so weiter. An die Dinge denken sie
primär. Ganz anderer Hebel.
Das ist ein ganz anderer Hebel, klar. Aber der eigentlich die größte Hebelwirkung an sich ja. ist. In der Luftfahrt konnten wir es beweisen.
Ja.
Seitdem man es so macht, ist die Unglücksrate eben so gering, wie wir sie jetzt haben.
Ja.
Vorher war es ja auch ganz anders in den 70er, 80er Jahren.
Ja. Wir klammern mal ganz bewusst vielleicht nochmal Krankenhaus aus. Das sollten wir uns nochmal aufsparen. Weil ich finde, das ist nochmal ein eigenes
Thema. Darüber rede ich auch nicht so gerne.
Ja, genau. Das ist nochmal ein eigenes Thema. Das ja. können wir vorher nochmal bearbeiten.
Ja.
Vielleicht Ausblick in die Zukunft. Welche Pläne stehen an? Jetzt erstmal für 2025. Darüber hinaus, wir hatten so am Rande schon mal darüber gesprochen, es wäre schon schön, das ist natürlich auch sozusagen Viktor Obert eingeschlossen, es wäre schon schön, sag ich jetzt mal als Unternehmensberater und Coach, das auch nochmal zu Papier gebracht zu sehen. Habe ich das ausreichend kompliziert ausgedrückt? Also nach dem Motto, wann gibt's das als Buch?
Ja.
Ein bisschen Pressure jetzt.
Ja, ein bisschen Stelle. Pressure. Ja. Genau, kenne ich aber gar nicht anders. Ja. Wir kennen das schon ein paar Jahrzehnte, muss man ja sagen, auch aus anderen Kontexten.
Genau.
Viktor Obert und ich und andere auch aus dem Team haben diese Idee, es eigentlich so zu machen wie Ihren Podcast, es wirklich mhm. praxisbezogen auch das zu machen für
gerne.
Den Mittelständler oder für ein Unternehmen eben. Nicht mit dem Hinweis zu sagen, ja, guckt euch mal an, wie toll es in der Luftfahrt ist. Mhm. Ne? Das begreifen ja auch viele, weil das dann Ergebnissen sehen, aber zu sagen, wir machen es praxisbezogen für euch den Transfer.
Ja. Formate.
Ne? Also genau,
das, Formate. Damit kriegen sie mich genau. ja und damit ja. kriegen, glaube ich, auch viele Mittelständler, dass man sagt, hier, mal ganz praktisch,
genau.
das ist etwas, das könnt ihr so also transportieren.
Die Idee ist sowas ja. so einfach auch in die Anhänge reinzuknallen
ja.
und zu sagen, hier Leute, wir haben irgendwie 10 Anhänge mit ganz einfachen Formaten.
Tools,
ne?
wirklich.
Genau, ne? ja. also ich will mal ein Beispiel zum Beispiel aus der Luftfahrt, so wie so ein Debriefing werden können, ja. wird die Frage gestellt, so ein Drei-Frage-Muster, ne? das sind ganz einfache Sachen. Ne? Was haben wir gut gemacht?
Mhm.
Die erste Frage. Was haben wir gut
erstmal
gemacht? Reflektieren.
Mhm.
Was würden wir anders machen?
Mhm.
Und die dritte, wie würden wir es machen?
Ja.
Das ist ein ganz simples Muster
ja.
für ein Debriefing, für ein Feedback. Sowas in so einem Buch
ja.
mit so ein paar anderen Dingen dekoriert, das schwebt uns schon vor.
Ich bestelle hier.
genau. Da ergeben sich aber auch privat aus beruflichen Gründen für mich dann ab 25 auch mehr Perspektiven,
Freiräume.
Genau, Freiräume. Und
ja.
Wollen wir schauen, dass wir es nutzen.
Da würde ich gerne
genau.
dranbleiben.
Ja. Genau.
So,
also ein Thema ist auch so, wo, glaube ich, Firmen einfach lernen können, ist, ich glaube, viele haben, also die jetzt mit Risiken zu tun haben, außer Krankenhäuser, will ich mal ausfallen, da haben es auch einige, aber es ist eben nicht systemisch, wo man noch mehr auch Tools anbieten kann in der Fehleranalyse,
mhm.
ne? weil das ist einfach ein Lerninstrument.
Ja.
Ne? Und wir sagen immer, Fehlerverbot ist Lernen. Verbot,
ja.
ne? Und das zu sagen, macht euch mal schlau über eure Fehler, lernt
ja.
auch zum Beispiel, welche Umgebungsbedingungen haben denn eigentlich stattgefunden,
ja.
ne? wie kam es dazu und so weiter. Auch da nochmal mit praktischen Formaten, Tools
ja.
an den Markt zu bringen.
Also wegen mir sehr gerne. Ich erlebe es in meinem ganz eigenen Bereich mit meinem ja. Buch, jetzt im aktuellen Buch, Wirksam Handeln durch Selbstführung. Kleiner Werbeblock in eigener Sache. Mit dem Buch kann ich wunderbar arbeiten, ob das jetzt gerade mit meinen Studis war, den internationalen,
ja.
oder ob das mit meinen Kunden waren, ob das jetzt in komplexeren Prozessen ist. Ich kann immer sagen, okay, lest das nach, da steht es drin, da gibt es nochmal zwei Tools oder sowas in der Art. Also insofern, als potenzieller Nutzer des Buchs, sowas fände ich schon cool.
ich sage immer einen Satz dabei, den habe ich, glaube ich, von Ihnen sogar gelernt. Es geht aber am Ende, und da meine ich nicht nur die Führungskräfte und die Unternehmerinnen und Unternehmer, sondern auch im Team alle, es geht nicht ohne Veränderungsbereitschaft.
Ja.
Das ist essentiell.
Ja.
Ne? Also,
Selbstführung.
Wenn ich nicht bereit bin, mal Dinge zu hinterfragen, auch mal neu zu denken, mal in andere Muster hineinzusteigen und auch zu lernen zu wollen. Wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir es als Berater eben auch schwer. Ne?
Ja.
Dann, das ist aber immer die Voraussetzung, Veränderungsbereitschaft. Und viele Unternehmen, die Sie beraten haben, die wir beraten, am Ende sagen, ja gut, dass wir uns auf den Weg gemacht haben. Mhm. Ne? Erstmal waren wir nicht so von überzeugt, dass das klappen kann. Aber letztendlich hat die Veränderungsbereitschaft, die meistens auch natürlich mit dem eigenen Verhalten zu tun hat, dann doch zu Erfolg geführt oder zu Teilerfolgen. Man bringt nicht immer alle mit, das ist ganz klar, aber wenn die Top-Ebene sich lernbereit und veränderungsbereit zeigt, dann ist das schon mal der wichtigste Schritt, auch die Mitarbeiter auf die Seite
zu bringen. Also der Appell, glaube ich, kommt an die Hörerinnen und Hörer ran. Machen müssen sie selber.
Genau.
Ducek, nochmal an der Stelle, eigentlich wie immer, aber gleichwohl auch nochmal heute besonders. Es war kurzweilig, es war informativ. Ich denke, spätestens in einem Jahr, am liebsten ein bisschen früher, weil ich glaube, so im nächsten Sommer gibt es auch noch mal ein paar Entwicklungen.
Ja.
Dann sollten wir noch mal nachfassen. Insofern, herzlichen Dank.
Ja, ich danke, dass ich auch hier zu Gast sein durfte. Wieder, wenn wir rausgucken, Sonnenschein, ungefähr 24 Grad.
Sehr angenehm.
Blick aufs Meer, rechte Seite, links auf die Berge. Also
24 Millionen Jahre alt.
Ja, da kann man arbeiten.
Kann man, genau. Aber jetzt machen wir erstmal einen Kaffee. Insofern, danke nochmal.
Gerne.
Soweit mein Gespräch mit dem Sicherheitsexperten Martin Ducek zu den Themen Psychological Safety und Just Culture. Übrigens, im Januar startet zusätzlich zu diesem deutschsprachigen Podcast mein neuer englischer Podcast. Der Titel Self-Leadership with Dr. Benzmann. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Aber nutzen Sie doch zunächst mal die Anregung aus dieser Episode. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!